Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant, und an dieser Stelle berichten wir euch wie in jeder Woche über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Es ist Freitag, hallo Johann.
Hallo, moin. Ja, der Riesenpatch, den wir letzte Woche bekommen haben, der ist jetzt eine Woche alt. Wir haben eine Woche damit gespielt, da werden wir natürlich berichten. Rosterkarussell dreht sich wieder in der Offseason. Aber ist es wirklich eine Offseason? Kann man wirklich davon sprechen? EMEA Ascension läuft heiß, Game Changers Stage 3 für die Vorbereitung für Champs läuft heiß. Wir springen rein.
Über eine Woche mit dem neuen Valorant-Patch. Wie viele Leute gesagt haben, Valorant 2.0, alles wurde geändert, Agents wurde geändert, Guns wurden geändert, Maps wurden geändert. Und ja, das fühlt sich anders, ist anders, und wir wollen das alles mal besprechen. Es ist ganz schwierig, irgendwo zu starten. Erstmal so ein Grundgefühl abtasten, ja. Vielleicht. Johann, wie fühlt sich das Spiel für dich an?
Also ich muss sagen, ich habe erschreckend, musste ich feststellen, dass das Spiel sich immer noch wie Valorant anfühlt. Das ist kein guter Punkt, aber also es ist sehr ähnlich, come on. Also es ist schon wirklich sehr, sehr ähnlich. Jetzt hier diese Valorant 2.0-Gefühle kamen bei mir nicht auf. Es ist alles ein bisschen anders und darauf kann man sich neu justieren und das macht Spaß. Aber es ist schon sehr, sehr doll das gleiche Spiel, ne? Also, ich meine, es funktioniert alles gleich, nur die Momente, in denen man Valorant fühlt, sind jetzt etwas weniger geworden. Aber oh, ist das wirklich so? Vielleicht, wenn ich jetzt hier drüber spreche, direkt mal so zu diesen ganzen Initiator-Abilities und so weiter, ne? Das ist ja so der Hauptaugenmerk, dass die Cooldowns da runtergegangen sind und man das nicht mehr so häufig einsetzen kann und die Util nicht mehr so breit ist und so weiter. Wenn das alles zusammen eingesetzt wird, ist es immer noch genau das Gleiche. Ja, also wirklich genau dasselbe. Und, sagen wir mal ehrlich, häufig in der Solo-Queue ist es halt so, es gibt ein Go und er wird gespielt und dann klappt es oder klappt es nicht. Ja, es wird wenig gelurkt, es wird wenig Util gezogen. Ja, man springt da irgendwie rauf. Und bei diesem einmal, bei dieser einen Instanz von einem Execute, ne, da ist die Util immer noch genauso da wie vorher. Also das hat sich für mich ehrlich gesagt nicht so anders angefühlt. Hätte ich jetzt nicht aktiv darüber gewusst, den Patch gelesen und hier letzte Woche mit dir 2 Stunden darüber geredet, wäre mir das vielleicht gar nicht so sehr aufgefallen zu den Skill Changes, muss ich sagen. Du siehst es anders?
Ja, total. Also ich finde, das Game ist schon was anderes. Es fühlt sich für mich an so wie Valorant Light. Also ich hatte 2 unterschiedliche Herangehensweisen an diesen neuen Patch. Ich konnte ihn nicht direkt spielen, weil letzte Woche die Pro Series Playoffs liefen. Und das heißt, mein erster Berührungspunkt mit dem Patch war eine halbe Woche casten und beobachten, wie die Teams so auf den Patch gehen. Und danach habe ich dann bis jetzt quasi Ranked gespielt. Also zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Also diese armen Playoff-Teams mussten natürlich von einem auf den anderen Tag auf diesen Patch wechseln. Und das ist manchen Teams leicht gefallen, manchen Teams schwer gefallen. Manche Teams haben ganz bewusst gesagt, uns tut das richtig gut, dieser Patch, weil das unserem Playstyle passt, ne? Und das waren insbesondere die Teams, die Double Duelist gespielt haben. Und zwar diese Double Duelists, die davon nicht betroffen waren. Jet Neon, irgendwie sowas, ne? Das ist super gut gelaufen für diese Teams. Und diese Heavy Utility Teams, Double Initiator Teams, die hatten es richtig schwer. Da hat man wirklich gemerkt, dass die anders spielen mussten und sich häufig verdaddelt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist die erste Woche des neuen Patches gewesen, aber das Spiel war aus der Caster-Perspektive noch nie so ätzend. Denn alle Teams haben so adjusted, wie wir es, glaube ich, auch letzte Woche predicted haben. Zum Beispiel nimmst du ein Ascent, ne? Ein Ascent ist ja immer die Default-Spielweise, wir nutzen unsere Initiator und unsere Recharge-Utility in den ersten Sekunden, dann spielen wir Default und nach 45 Sekunden oder 40 Sekunden, dann kommt der Go. Und jetzt ist das Ganze einfach so geworden, dass das Ganze eine Minute dauert, weil die Recharge-Abilities 60 Sekunden waren und ganz viele Teams, das ist jetzt nicht übertrieben, ganz viele Teams hatten riesige Zeitprobleme, die Attacker-Teams hatten komplette Zeitprobleme, haben ganz auf den Spike nicht geplantet gekriegt, kamen dann mit Hosen runter am Site an, weil sie keine Utility mehr hatten und jede Runde ging wirklich über die volle Zeit, sodass ein Cast, wo ich normalerweise sage, okay, hier sollte ich in 3 Stunden fertig sein, 6 Stunden gedauert hat. Also es war wirklich
doppelt so lang. Ja, okay.
Es ist unfassbar, wie lange sich die Spiele gezogen haben und man hatte so das Gefühl, dass Verteidigerteams, wenn sie kapiert haben, was das Problem ist, einen riesigen Vorteil hatten. Verteidigerteams haben ganz passiv gespielt, haben so ein bisschen Utility rausgebaitet, haben ihre eigenen Charge-Utilities gar nicht genutzt und haben einfach gewartet, bis die Attacker mit Riesengerumpel auf dem Site waren und im Retake hatten die Attacker keine Abilities mehr. Es war einfach so. Ne? Die Attacker konnten zum Beispiel, nimmst du B auf Ascent, da hast du ja eigentlich einen Sova in der Backside, der dann immer noch mal gegen den Flood der Defender revealen kann. Ne? Oder wenn du einen Breach spielst, hast du noch irgendwie einen Stun oder sowas.
Ja.
Irgendwas, was du raushauen kannst. Und das fehlte komplett. Und die Verteidiger, die gespart haben, die Utilities gespart haben, die hatten einen riesigen Vorteil und konnten immer die Attacker überrennen. Das hat man in ganz vielen Spielen gesehen. Und natürlich, die hatten nicht so viel Zeit, sich anzupassen. Aber das hat man sehr doll gemerkt.
Aber die Aussage von dir, ich finde, das beißt sich jetzt ja nicht mit meiner Erfahrung bisher, ne? Weil du hast jetzt hier diesen kompetitiven Play, ne, wo man halt tatsächlich 2 Sekunden drüber nachdenkt, was man denn in der Runde machen will, ne? Und jetzt in der Solo-Queue, was meine Erfahrung war jetzt nur, sind die Leute, haben jetzt noch nicht adjusted auf diese neue Meta und versuchen halt immer noch auf Side zu verteidigen und dagegen dann irgendwie gegenzuhalten, ne? Aber das ist ja eigentlich genau dann vielleicht so der Vermerk, den man jetzt auch generell in der Solo-Queue machen kann oder auch, dass wir hier unseren Zuhörenden mitgeben können, dass man häufiger Retake spielt, ja? Weil wenn die Angreifer dann raufgepurzelt sind mit allen ihren Abilities und man selber noch gar nichts benutzt hat, hatten die ja sonst aber dann auch immer, wie du gesagt hast, ne, ein Breach, dann Silver Arrow oder eine neue Smoke irgendwie parat, wo man dann auch den Retake verteidigen konnte als Angreifer. So, jetzt aber nicht mehr, ja, jetzt aber nicht mehr. Das heißt also, generell Retake zu spielen, ist eine gute Idee, ja. Und es ist keine Schande, ja, den Zeit zu verlassen, wenn da mit Trompeten dann die Angreifer auf den Zeit fahren, weil danach haben sie keine Trompeten mehr, ja, das war's dann. Ja. Und man kann dann selbst losjodeln.
Ja,
diese
schön
Analogie,
gesagt.
Ja. diese Analogie verlassen wir jetzt hier. Aber genau, das ist dann doch vielleicht eine coole Erkenntnis, ja? Häufiger Retake spielen, weil die Angreifer dann nichts mehr haben, ja? Und das ist auch genau das, was ich am Anfang gesagt habe, von wegen, es fühlt sich nicht anders an, wenn man es gleich spielt, vielleicht, ja. Vielleicht habe ich jetzt auch noch nicht genug adjusted, ja, und da habe immer noch so gespielt wie vorher. Aber vielleicht generell, ne, wie gesagt, häufiger Retake spielen ist jetzt hier der neue Schlüssel zum Sieg für die Verteidiger, ja.
Ja, also ich hoffe, dass es jetzt nicht dazu führt, dass die Attacker denken, wir müssen Utility sparen, die Verteidiger denken, wir müssen Utility sparen und man steht sich einfach in einem Utility-losen Default eine Minute lang entgegen, weil das war die Entwicklung in der Pro-Series, die ich gesehen hatte. Ne? Also es war unfassbar langweilig anzuschauen, unfassbar langweilig. Ich hoffe, dass das ändert sich so ein bisschen, weil es gibt ja noch Agents, die Utility haben, die funktioniert, ne? Und deine normale Utility ist ja auch noch da. Eigentlich geht es ja nur um diesen Cooldown, der da wirklich hart angepasst wurde.
Ja. Ich meine, dass jetzt, wenn die Cooldowns langsamer sind, dass dadurch das Spiel langsamer wird, ist jetzt nicht außerordentlich überraschend, ne? Also
aber
das
nicht schön.
Nee, genau, das ist ja auch nicht schön. Ich meine nur, das ist jetzt ja auch eine logische Entwicklung, ja, dass es dann das Spiel langsamer wird, weil die Attacker länger warten, um dann tatsächlich mal ein Execute zu machen und in die Initiative zu gehen. Vielleicht, ja, ich sag's jetzt einfach mal, vielleicht sollte man diese Recharge-Sachen komplett aus dem Spiel nehmen. Einfach komplett raus. Wenn das jetzt die Lösung ist, dass sich die Sachen wirklich, dass alles so viel langsamer wird, damit ist nun wirklich auch gar keinem geholfen. Ja, also es ist aber auch, Es ist aber auch, man müsste das eigentlich trennen, ja, was kompetitiv los ist und in der Solo-Queue, weil diese strategische Tiefe, die man dann noch im E-Sports hat, ja, das ist dann noch das Interessante, das ist nicht so sehr das Interessante in der Solo-Queue, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht ist ein Konter für dieses hier, für diese langsame Meta, die sich ankündigt, dann in einem weiteren Patch irgendwann nochmal zu sagen, okay, Recharge Abilities komplett raus.
Ja, also das wäre natürlich sehr extrem, dann würde das Spiel, also das würde, glaube ich, eine zu krasse taktische Tiefe bedeuten. Also ich glaube, in der Solo-Queue wäre es dann kaum spielbar, weil wir können gerne auf Ranked gehen, da hatte ich auch so das Gefühl, es ist jetzt, du kommst rein in die Lobby, Clove Insta-Lock, Chamber Insta-Lock, dann noch zwei Duelists und dann hast du die Wahl, spiele ich jetzt wirklich einen Initiator oder schließe ich mich da irgendwie an? Es ist so ein bisschen komisch geworden, also Initiator fühlt sich richtig nervig anzuspielen. Also ich habe ja immer gerne irgendwie Fate oder Sova gespielt, aber ich habe das Gefühl, so, du musst so doll auf dein Timing von deinen Reveal-Abilities achten, dass es fast keinen Spaß mehr bringt, weil häufig hast du mal so einen Sova-Arrow rausgejolot, der dann sehr risky war, eine sehr weite Strecke fliegt und dann einfach ein cooler Reveal war. Das kannst du nicht mehr machen, wenn du das Game ernsthaft spielen willst, weil du dann einfach eine Minute lang wirklich nicht mehr wirklich Mehrwert für dein Team bringst. Das ist irgendwie... Es fühlt sich irgendwie, also Solo-Queue fühlt sich ganz komisch an, die Leute reden auch gar nicht mehr miteinander, also keine Ahnung, vielleicht hätte ich Pech in meinen Games, wie viele Games habe ich jetzt gemacht hier, 7, 8, aber die fühlten sich ziemlich ungeil an, muss ich sagen.
Ja, also im Zweifel, ich glaube nicht, dass die Lösung des Problems da jetzt irgendwie seine Util auf Verteidiger- oder Angreiferseite ewig zu halten, ne? Raus damit. Im Zweifel, wenn man irgendwie so ein bisschen Value draus bekommen kann, immer raus mit der Util, immer raus und ein Boombot schickst du am Anfang der Runde los, dann weißt du, dass da schon mal keiner irgendwie direkt vorne ist. Auch mit dem Sova Arrow würde ich das immer noch so machen. Und für ein Go, ja, da brauchst du halt etwas mehr Mut. Ja, aber da jetzt eine Stunde, 60 Sekunden rumzustehen, was sich wie eine Stunde anfühlt, da habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf. Ja, da habe ich auch keinen Bock drauf. Plus halt Initiator fühlt sich doppelt blöd an wegen Veto, ne? Also Veto, ja. Ich habe jetzt auch gegen Veto gespielt, gegen sehr guten Veto. Das war wirklich ausgesprochen nervig, muss ich sagen. Also das hat mir gar nicht gefallen, weil ich dann auch am Anfang meine Arrowstar gemacht habe, meine Reveals. Da war dann einfach der hat nicht gescannt, ja, der war einfach, außer ich habe ihn fliegen hören und dann auf einmal nicht mehr, da war er weg. Und das ist schon, das bumst mich auch so doll in meinem eigenen Playstyle, ne, weil ich immer raus damit mit der Util, ja, und bringt es einfach nicht mehr so viel und der Veto kann sich halt auch super schnell darauf fokussieren, ne? Immer diese Default-Arrows, die man häufig am Anfang der Runde macht, ja, die auch immer standardmäßig sind, dann macht er halt ein Default seine Signature-Ability. Wie heißt die nochmal hier, Dings? Die Kugel, die alles kaputt macht.
Stopper.
Der Stopper.
Nee, ach mal, Interceptor heißt er.
Interceptor-Stopper. Ja. Ganz schön nervig, Veto. Ja. Ganz schön ätzender Agent. Sehr, 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 sehr stark, muss man sagen. Und insbesondere halt auch auf Angreiferseite, wo wir uns ja auch noch gefragt haben, wie viel Potenzial hat er da wirklich? Hat er in jedem Fall, ja. Gerade als Defender sendest du natürlich diese Early Reveals raus. Und wenn du das als Default machst, dann ist er der Interceptor. Ja, und dann weiß er gar nicht mehr, was los ist und kannst auch keine Info mehr geben. Plus TPs sind immer stark. TPs werden immer stark in diesem Spiel sein. Ob Yoru, ob Chamber, ob Omen, ob Veto, ob er sein Ding dann noch platzieren muss oder nicht. Ja, es ist bombenstark einfach, diese TPs zu benutzen.
Ja, also den finde ich auch einfach gerade sehr, sehr strong in der Meta. Auf manchen Maps ist es fast nicht möglich. Also er ist auch so ein Hard-Counter zu Sage, hat man das Gefühl. Ich habe jetzt viel Sage gespielt, weil sie, glaube ich, auch nur profitiert hat von diesem Patch. Aber wenn du dann Teammates hast, man kennt ja diese Teammates, die nicht auf Rainer Flash schießen. Jetzt gibt es die gleichen, die nicht auf diesen Interceptor schießen. Und wenn er das dann gut von der Sage-Wall platziert, ne, und dann niemand rankommt, das ist schon so ätzend. Und auf manchen Maps ist er echt giga-strong. Auf Split funktioniert er sehr, sehr gut. Dieser TP ist Imba strong, seine Ulti ist viel zu stark mit diesem Heal da drin auch noch. Es ist, Ey, es ist echt super, super, super weird. Und ja, ja, ich glaube, der wird bald auch einen Nerf kriegen. Mal schauen, wie er dann auch im Pro-Play so funktioniert. Aber im Moment wirklich giga strong. Du musst bei einem Executor halt immer eine Utility haben, die auch den Interceptor killt. Aber in dem Moment, wo er aktiv ist, kann eine Utility nicht mehr killen. Und dann musst du den abschießen. Und wenn er blöd steht, kann er so eklige Timings auf dich ziehen. Ich bin gespannt, ob das vielleicht auch so eine Ability wird wie Chambers TP am Anfang, wo man dann später sagt, okay, sowas ist einfach viel zu stark, sowas können wir in der Form gar nicht im Spiel haben.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob wir uns jetzt auch noch besser darauf einstellen müssen und noch mehr reagieren müssen auf diese Interceptor-Ability, vor allem, was du meintest, ne? Am Anfang, beim Rayna-Release, hatte niemand dieses Auge abgeschossen, nicht eine Bullet. Ja, es war verpönt, da auch nur irgendwie eine Bullet draufzusetzen. Und so fühlt sich das irgendwie auch gerade an. Und jetzt zum Beispiel, wie die Leute ja auch relativ drauf gepolt sind, immer einen Arrow abzuschießen, ich weiß auch nicht immer, bla bla bla. Aber da braucht es, glaube ich, noch ein anderes Bewusstsein, was sich jetzt auch hoffentlich in den nächsten Wochen dann einstellen wird, dass man halt unglaublich fokussiert auf diese Interceptor-Ability ist, ne? Wann sie dann rauskommt, wo sie ist. Sie ist zum Glück sehr laut, wenn sie aktiv ist, ja, also das kann eigentlich nicht das Problem sein. Aber es ist halt, man muss sich halt dann doch häufig schon umdrehen zu dieser Ability, ne? Weil sie dann doch gut platziert wurde. Das könnte noch spannend werden. Und es beginnt halt jetzt auch das Schere Stein Papier Spiel, ne? Ich habe mir
Ja.
mein Early Reveal gemacht, ja. So, fertig. Jetzt mache ich Early Reveal. Der Typ macht seinen Interceptor. Macht er direkt, ja? So, wenn ich jetzt ein guter Sova bin, vielleicht habe ich dann ein Shock-Dart-Line-Up für wo er immer seinen Interceptor standardmäßig platziert. So, und dann schieße ich nicht mehr mein Reveal an die Stelle, sondern mein Shock-Dart, wo der Interceptor ist. Und dann macht er seinen Interceptor nicht mehr und dann mache ich wieder mein Reveal. Und dann, weißt du, und dann geht's ewig weiter.
Aber er würde
Und
deinen Shock da doch auch mit dem Interceptor countern und dann ist er weg.
oh mein Gott, das stimmt, ja. Obwohl, es kommt drauf an, ja, wie ist das Line-Up dein? Vielleicht setzt er den ja so, vielleicht gibt es da so eine Standard-Interceptor. Ich habe schon Interceptors mit Shock Darts kaputt gemacht, weil die dann
Weil sie nicht
so.
an waren.
Naja, aber es geht doch auch, wenn er an ist, dass der Shock Dart dann noch so teilweise um die Ecke geht, so ein bisschen.
Also, da würde ich nicht drauf vertrauen, dass er dann auch 20 Damage macht. Das würde mich
Ja.
sehr wundern.
Naja. Ich habe es auf jeden Fall einmal gemacht. Ich weiß nicht, ob ich da einfach nur lucky wurde. Und das so ein ganz komische Winkel-Szenario war, wo der Shocktart dann nicht gesehen wurde und den noch getroffen hat. Naja. Veto sehr stark. Nervt. Also erster Eindruck nervt ziemlich doll, gegen ihn zu spielen. Ist nicht schön. Man fühlt sich jetzt nicht outplayed. Ja? Man denkt jetzt nicht, oh, das hat er aber gut gespielt. Und dann ist so, was zur Hölle ist dieser Kack-Agent?
Ja, also es gibt halt auch so viele krasse TPs, die man machen kann, ne, wo du einfach gar
Ja.
nicht checkst, wie er da hinkommt. Also ich hatte so ein TP auf Bind, wo du das dann auf die Kiste auf A oben links rauf machst vor der Schauer. Und dann kannst du in TP gehen von B aus und kannst da quasi lautlos hochtp'en. Das ist so giga strong, das checken die wenigsten und da gibt's auf jeder Map irgendwelche krassen Veto-TP-Plays, die echt ätzend sind, wo man erstmal aware sein muss. Und ja, es ist so ein Agent, der bei Release einfach nur abfuckt und das. Also da spiele ich ihn lieber selber, ne, bevor ich da von einem
Ja.
Gegner abgefuckt werde. Aber es ist manchmal echt eine harte Nummer, gegen den zu spielen. Sind wir sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber soweit erstmal zu den Agents. Wollen wir mal ein bisschen über
Ja.
Gunplay sprechen? Wie fühlt sich
Yes.
das für dich an?
Ja. Gut, also eher ein Buff, würde ich sagen, insbesondere für die Rifles, ne, wo dieser irrationale Random Spray später beginnt und man länger, ich glaube, sechs Bullets sind es, ne, die man dann noch gerade schießen kann, bevor es dann mit diesem größeren Spray dann so nach links und rechts weggeht. Das haben, ich behaupte, auch vorher, ja, vor diesem Patch, haben die wenigsten Leute diesen Spray und diesen Links-Rechts-Sway, ja, der dann da drin war, haben die den wirklich kontrolliert, oder? Also haben die das wirklich gemacht? Machen
Ja,
Project
das geht
V-Spieler
nicht.
das im semi-professionellen Bereich? Naja, es geht
ja nicht, weil der random ist.
Also, naja, es geht ja schon. Du siehst es ja, du siehst es ja. Du kannst es schon kontrollieren.
Ja, also, es ist halt random.
Es ist random.
Ja, aber
aber
würde
siehst,
sagen, kein Mensch der Welt kann es kontrollieren. Also da würde ich wirklich.
Ja.
Klar, es geht nicht. Also bei CS gibt es ja eine Pattern, die du
genau,
kennst.
Die ist immer
ne?
gleich.
Und,
ja.
Und hier ist sie immer unterschiedlich und deswegen glaube ich, du kannst halt reagieren und dann zurückziehen,
genau.
Aber in dem Moment kommt halt wieder neues Random rein, deswegen würde ich sagen, niemand kann es kontrollieren und genauso ist es ja gewollt, ne?
Also, wenn man in eine Smoke sprayt, ja, dann habe ich auch schon ein bisschen reagiert und geguckt, okay, jetzt haut es nach links ab, jetzt korrigiere ich so ein bisschen nach rechts und so weiter, ne, dass ich dann den Spot treffe in der Smoke, den ich dann noch gerne möchte. Wenn ich jemand in einem Gunfight das da zu adjustieren, ist lächerlich. Ja, da stimme ich dir zu. Das ist so gut wie unmöglich. So, was ich damit sagen will, ist, dass sobald dieses Links-Rechts-Spray-Pattern eingesetzt hat, ja, was jetzt mehr randomisiert ist, war sowieso alles so ein bisschen egal. Ja, weil man konnte da ein bisschen drauf reagieren, wenn man jetzt alleine in der Smoke gesprayt hat, aber in einem Gunfight ist es dann sowieso einfach 100% Glück, was dann da genau passiert. So, was ich damit sagen will, ist, dieses Spray-Pattern, dass das jetzt mehr randomisiert ist, ist relativ egal. Ja, ist relativ egal, ist nicht so impactful. Was impactful ist, sind diese 6 Schüsse, die jetzt erstmal geschossen werden können, bevor dieses Pattern beginnt. Das waren vorher nur 4, wenn ich das richtig im Kopf habe. Gucke ich gleich mal nach.
Nee, ich glaube, waren vorher 6 und sind jetzt 7, oder? Also
Oder sowas. Auf jeden Fall kann man mehr Schüsse gerade schießen, bevor richtig gesprayt wird. Und das ist stark. Das ist merkbar stark. Und das ist gut. Das ist cool. Es ist jetzt aber auch wirklich kein Valorant 2.0 Change, sondern ein kleiner Adjust, der sich gut anfühlt. Man kann jetzt besser sprayen und hat jetzt im ersten Moment dann noch mehr Kontrolle.
Genau, also es waren vorher bei der Phantom 6, bei der Vandal 4 und sind bei der Phantom jetzt 8 und bei der Vandal 6.
Siehst du,
Das ist die Erhöhung. Und ja, klar, also es ist natürlich ein Buff. Es fühlt sich anders an, finde ich. Ich habe bei vielen CS-Spielern gesehen, dass ihnen das viel besser liegt und sie viel besser damit schießen können. Ich habe noch so ein bisschen Probleme damit, weil es irgendwie sich auch anders anfühlt, anders aussieht. Aber natürlich, es wird auf Dauer die Rifles einfach stärker machen. Und dadurch, dass es für jeden ist, ist das auch nicht jetzt wirklich schlimm, finde ich. Ich habe viele Videos gesehen, wo jetzt propagiert wird, dass Duckspray auf einmal gut ist, wo man Vandal im Crouchen gespielt hat und sich dann zur Seite bewegt und es trotzdem
das
alle
Bullets. Das war schon immer gut. Das war schon immer das, was man machen sollte. Das, was immer, was ich gemacht habe, Daniel.
Genau, also da ist viel Glück dabei. Ne? Also das wird jetzt nicht das Play sein. Und es gibt auch so Videos von so Leuten, die dann 30 Bullets genau in eine Stelle schießen. Auch das geht nicht, Leute. Das ist auch nicht echt sowas. Das geht nicht, weil es halt random ist. Aber trotzdem, also diese ersten 8 beziehungsweise 6 Bullets sind viel, viel stärker. Und ich glaube, das ist auch okay bei den Waffen.
Ja, das ist auch das, was man sich wünscht. Ne? Weil wenn man dann in diesen Spray danach kommt, dann ist sowieso Spray and Pray. Deswegen Es ist relativ egal. Ja, aber das fühlt sich gut an. Aber es ist jetzt auch nicht wirklich, es fühlt sich ein bisschen anders an. Ja, insbesondere aber auch nur, weil man es weiß, oder? Also, ja. Es ist jetzt nicht so, dass man das jetzt merkbar irgendwie spürt, wenn man das macht. Und das meine ich auch jetzt ja schon von Anfang an mit den Changes, ne? Es ist jetzt nicht so viel frischer Wind, wie ich mir persönlich gewünscht hätte. Es fühlt sich alles ein bisschen anders an, ich finde das gut, bla bla bla. Aber es ist jetzt wirklich kein anderes Spiel. Also auch das Valorant 1.1 zu nennen oder irgendwie sowas, bin ich auch gar nicht dabei.
Nee, überhaupt nicht. Die Spectre wurden auch angepasst, ne? Aber da haben viele Leute gesagt, okay, Spectre ist jetzt gigastrong, es ist so heftig, wie gut die Spectre ist. Hab ich nicht im Ansatz gemerkt. Nee.
Ich hab auch Spectre gekauft, fleißig. Ja, und dann dachte ich so, was ist das? Scheißwaffe.
Ja.
Dann also, lieber Bulldog Half Armor, Guardian Half Armor, Stinger Full bei eine Pumpe oder so, ne? Keine Spectre. Spectre ist out.
Ja, also das habe ich auch gar nicht kapiert. Aber lass mal über die Maps sprechen, Johann. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon gespielt hast. Ich hab viel gesehen im E-Sports, ne? Da wurde Abyss gespielt. Pearl war leider nicht im Map-Pool, aber die dafür kamen dafür im Rank häufig. Was für ein Gefühl hast du zu diesen Map-Changes?
Abyss finde ich sehr gut. Abyss gefällt mir sehr gut mit dieser neuen Mitte, wo man jetzt als Angreifer auch so ein bisschen mehr Zugriff auf die Mitte hat und nicht erstmal direkt diese, ja doch immer, es sind eigentlich immer Dry Peaks, die man nehmen musste davor. Ne? Man kann eine Flash werfen, wenn man möchte, aber das hören die Gegner halt auch und können dann Anti-Flash spielen und dann erst peaken. Man musste doch vorher immer sehr trocken reingehen in diese Mitte. Und das ist jetzt so ein bisschen weg, weil dieser neue Zugang über Heaven da ist, ne? Und das ist sehr angenehm. Das finde ich sehr, sehr gut. Und auch die B-Side finde ich mit den neuen Boxen sehr viel angenehmer zu spielen. Die ist nicht mehr so offen, hat so ein bisschen mehr, bietet so ein bisschen mehr Raum für Verteidiger. Und das ist eine sehr gute Sache. Die Abyss-Changes finde ich sehr gut. Vorher fand ich auch, dass es vielleicht mit die zweitschlechteste Map war nach Icebox. Das löst sich gerade so ein bisschen. Also die Changes sind schon spürbar und die verändern was an der Map und das finde ich gut. So ein bisschen mehr Zugriff, so ein bisschen offener, die Mitte für Angreifer, ein bisschen mehr Möglichkeiten auf B für die Verteidiger. Das ist, glaube ich, sind gut balancierte Changes und fühlt sich auf beiden Seiten angenehm an.
Mhm. Ja, würde ich absolut mitgehen. Also die Changes machen absolut Sinn bei Abyss. Es gibt natürlich trotzdem wieder ein Spam-Plan, ne? Also der ist jetzt ein bisschen weiter hinten, der ist jetzt unter Heaven, unter diesem Rafter, da gibt es trotzdem noch so einen Plant, wo man direkt an der Wand planten kann und halt gottlos reinspammen kann als Attacker im Postplant, aber der ist jetzt nicht mehr so easy plantbar, also man muss da schon tief rein in den Zeit und ich denke, deswegen wird sich das ein bisschen ausbalancieren, insbesondere wenn Gekko jetzt ja quasi tot ist. Man hat das Gefühl, Gekko wird gar nicht mehr gespielt, jetzt wo seine Pokémon alle so 20 Sekunden Cooldown hat. Keiner hat einfach mehr Bock, Gekko zu spielen, weil es sich einfach bei weitem nicht mehr so smooth anfühlt wie früher. Mal sehen, ob sich das noch irgendwie geben wird. Aber ja, ich denke, bei Abyss passt das auch absolut. Wie sieht es bei dir bei Pearl aus? Da wurde ja auch am B, also ein sehr problematischer Site, überarbeitet. Ey, es gibt unfassbar viele Angles jetzt, wenn man auf B geht.
Ja, ich habe Pearl noch im Ranked bisher nicht gehabt, leider. Aber ja, es ist jetzt so ein bisschen wie die Icebox A-Side, was du gesagt hast, ne, weil es einfach sehr viele Enge gibt, wo doch mal so ein kleines Köpfchen doch noch irgendwie rüber gucken kann oder man sehr viele safe Angles nehmen kann, sehr viel mehr als vorher. Und damit kann man das B besser verteidigen. Ich meine, was war das denn vorher? Da war ja gar nichts. Mhm. Da war eine Box und das war's, die an der Wand stand. Also du konntest auch gar nicht dahinter stehen. Du hattest halt nur diesen Screens-Bereich, dieses U. Und das war's dann. Deswegen denke ich auch, also das generell finde ich gut, in welche Richtung die Changes gehen, aber ich kann jetzt noch nicht so eine Einschätzung wie bei Abyss geben. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe im Stream gesehen, du hast Pearl gespielt.
Ja, ich habe es 2-3 Mal gespielt. Also ich finde es okay, es funktioniert für beide Seiten. Planten ist so ein bisschen easier. Der Site sieht so sehr unaufgeräumt aus, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ne? Man kommt aber mit jedem Agent Man kommt mit jedem Agent jetzt auf diese Peak-Kiste, wo vorher nur so Jet Chamber peaken konnten. Das ist echt heftig. Ich habe auch eine neue Sage Wall gesehen, die dich in Main reinpeaken lässt, ohne dass du geflasht werden kannst. Also da gibt es schon wieder sehr viele Sachen, die Riot, glaube ich, bei der Überarbeitung nicht im Sinn hatte. Aber grundsätzlich geht das in Ordnung. Das war ja immer so eine Sache bei dem B-Side, wenn Attacker das ausgefeatured hatten, wie sie spielen müssen und die Verteidiger keine Antwort hatten, dann konntest du 12 Runden B gehen und hast das Game gewonnen. Ne? Also das wurde dann einfach nur gespammt. Ich glaube, das wird jetzt schwieriger möglich, weil es einfach viel mehr Angles auf dem Site gibt. Und ich glaube im Moment, also mir fällt jetzt nichts auf, was daran jetzt irgendwie in die falsche Richtung geht. Das funktioniert alles schon auf dieser Map gerade.
Mhm. Ja. Ja, ja, das werden wir noch beobachten. Ansonsten, die Pearl-Chain ist ja relativ unauffällig, ne? Also die Base halt war es ja insbesondere. Die Changes auf Abyss, wo jetzt auch die Mitte nochmal so ganz anders geändert worden sind, ganz andere Timings, es gibt ganz andere Angles. Das finde ich schon viel einschneidender. Pearl, ja, immer so irgendwie schon immer ein Sorgenkind gewesen, wo auch viel geändert wurde. Ist die B-Side für beide Seiten besser spielbar, aber ja, fühlt sich jetzt nicht so einschneidend an wie auf Abyss.
Ja, Genau, so viel unsere ersten Gedanken jetzt zu dem neuen Patch. Wir werden das natürlich weiter monitoren und schauen, in welche Richtung es geht mit Valorant nach diesen einschneidenden Changes. Interessant wird natürlich, wenn so der E-Sports-Betrieb jetzt wieder so richtig heiß läuft. Ich denke, Game Changers Champions jetzt so das erste Benchmark, in welche Richtung diese ganze Meta jetzt läuft, wenn auch Veto dann gespielt werden darf. Ja, ansonsten gab es noch ein kleines Update, was Riot gepostet hat, und dass dafür eine eigene Nachricht, ein eigener Artikel auf der Valorant-Seite gepostet wird, das ist wirklich ungewöhnlich, denn es gab wesentlich schlimmere Bugs und Fehler und sonst was, die gar nicht erwähnt wurden in der Vergangenheit, aber jetzt gibt es einen eigenen Artikel für folgenden Satz: Wir haben einen Fehler festgestellt, durch den Spieler die falsche Menge RP, also Radiant Points, im Battle Pass erhielten. Der Fehler wurde korrigiert und wir haben die erhaltenen RP an die eigentlich angedachte Menge angepasst. Okay, da denkt man natürlich, ah, man hat zu viel Radiant gekriegt, das darf ja wohl nicht sein, aber ich glaube, man hat zu wenig gekriegt, denn ich habe jetzt mehr Radiant Punkte auf meinem Konto als vorher. Also, da kann man sich mal freuen.
Ja, ist mir noch nicht aufgefallen. Ich glaube, meine Trade-Lights stehen bei null.
Ja.
Weil, ja.
Hast du
Also,
den Battle Pass
ja.
gekauft?
Ja, hab ich.
Hast du schon was gespielt und freigespielt an Radiant Knight?
Ja, habe ich. Aber das
Oh,
ist alles
vielleicht
direkt
wurde es dann.
in
Ah,
die
okay.
Dolmir geflossen, ist das direkt alles. Deswegen
Okay.
habe ich da gerade keinen Überblick, wie das genau passiert ist. Dolmis Revenge, die Vandal übrigens. Ja,
Ja, funktioniert.
das ist ein Ding. Das ist eine Vandal. Das ist auf jeden Fall eine.
Ja, und vielleicht dazu noch, da gibt es auch gerade einen Bug, den Riot auf dem Schirm hat und erst im nächsten Patch beheben wird. Wenn man, es ist ja so, du kannst diese Kristalle in der Farbe ändern, ne? Und wenn du deine Vandal dann das nächste Mal kaufst, dann hat es auch die Konfiguration von deinen letzten Kristallen. Also der speichert quasi, welche Kristallfarbe gefällt dir am besten, auch wenn du stirbst und die Waffe neu kaufen musst. Das Problem ist aber, wenn du die von einem anderen Spieler aufhebst, dann kannst du mit dem Inspect nicht die Farbe ändern. Also es bleibt dann immer auf der Farbe
Unplayable.
des Droppenden. Das ist gerade ein Bug, der bekannt ist und erst mit dem nächsten Patch geändert wird.
Deswegen spiele ich auch gerade nicht. Ja,
Ja,
das ist
siehst du.
inakzeptabel. Inakzeptabel.
Siehst du. Wie geht's euch mit dem neuen Patch? Das würden wir gerne wissen. Was sind eure Erfahrungen damit? Habt ihr auch diese Rank-Comps, die nur aus Clove Chamber und zwei Duelists bestehen? Das würden wir gerne wissen. Wenn ihr uns das mitteilen wollt, kommt gerne in unser Discord zum Diskutieren. Das erstmal zum Aktuellen. Nächste Woche wahrscheinlich wieder Neuigkeiten mit einem Patch oder ähnlichen. Aber wir kommen erstmal zum E-Sports, denn da gibt es ein riesiges Wechselkarussell.
In der Tat, dazu wird die Offseason jetzt genutzt, aber auch mit den Offseason-Turnieren ist jetzt einiges am Start. So, was gibt es bisher zu berichten? Also, es wird noch viel mehr passieren und es gibt auch noch ganz viele Gerüchte, die gerade hier und da noch rumfleuchen. So, die krassesten Gerüchte werden wir euch ja auch noch berichten, aber erstmal das, was klar ist. PartyTech darf sich von Team Liquid umgucken. Ja, der wird nicht mehr bei Team Liquid spielen. Karmic nicht mehr bei Gentle Mates. Das ist erstmal die Nachrichten aus der EMEA-Region. Gentle Mates hat jetzt aber einen Spot bekommen, ne? Da sind jetzt gerade nur noch Mini und Comeback, wenn ich das richtig im Blick habe. Die wird jetzt wahrscheinlich erstmal rumgebaut. Comeback natürlich so das raueste, neueste Talent, was die EMEA-Szene so hat. Da darf man auch gespannt die Weiterentwicklung weiter verfolgen. Dann komplett neu alles bei 100 Thieves. Cryo hatten wir schon berichtet. Jetzt folgen Boostio, Kess und auch Coach Six ist nicht mehr dabei. Azuna wird auch gesagt, dass er raus ist. Da gibt es noch keine offizielle Bestätigung, aber alles sieht wirklich danach aus. Wir wissen aber schon den neuen Head Coach und das ist ein bekanntes Gesicht. Sean Garris, ja, der war da auch schon mal zugange, war dann ja insbesondere so in der Challengers America-Szene unterwegs, hat da dann diesen Skandal, diesen Wettskandal aufgedeckt, da gab es
Fragezeichen.
sehr viel Wirbel drum, ja, weil es gibt keine stichhaltigen Beweise so richtig, ne? Und Sean Garris hat da, glaube ich, auch Riot so ein bisschen zu früh geschossen. Und deswegen hat Sean Garris auch nicht gefallen, wie Riot drauf reagiert hat. Und Riot war aber auch mit Sean Garris nicht so ganz irgendwie im Einklang, weil es halt diese Beweise noch nicht gab und doch sehr scharf geschossen wurde. Als Reaktion darauf ist Sean Garris erstmal wieder zu Counter-Strike zurückgegangen, wo er auch herkommt, ja, hat das wieder weiter gestreamt. jetzt Head Coach bei 100 Thieves Valorant, ja, spicy, also das kann dann noch lustig weitergehen.
Ja, es ist irgendwie verrückte Entwicklung, ne? Weil er war ja wirklich full ham in diesem Video, ja. Ne? Und es ist unfassbar, was hier passiert in dieser Szene. Und ich habe das Video geguckt und dachte so, okay, ich check's jetzt nicht so ganz, also, aber
ja, ne?
Ja, und ja, jetzt ist er wieder da als Coach. Ich glaube, die Sache ist erstmal begraben, oder?
Ja, also es gab schon deutliche Hinweise, dass insbesondere eine Person da im Hintergrund die Strippen gezogen hat und wirklich Leute aktiv bestochen hat. Das ist, glaube ich, schon klar, dass das passiert ist. Wie sehr einzelne Spieler, ich meine, es gab auch Kündigen für Spieler nach so einer kurzen internen Analyse, aber da wurde jetzt niemand so wirklich mit der Hand in der Keksdose erwischt, ja? Also ja. So genau hat man diese Beweise jetzt nicht bekommen. Es gab ein paar Köpfe, die gerollt sind und wie gesagt, diese eine Person, die da insbesondere die Angebote gemacht hat, für jetzt doch Zehntausende Dollar da die Games zu throwen. Das ist, glaube ich, unstrittig, aber wie sehr, wie tief das jetzt geht, welche Spieler genau damit drin involviert waren, das weiß man jetzt nicht so genau, ja. Und das ist jetzt auch nach diesem großen Aufschrei, wo Sean Garris auch noch angekündigt hatte, das ist erst der Anfang, ich habe noch viel mehr Beweise, ich habe noch viel mehr, was es gibt. Danach gab es ehrlich gesagt nichts mehr. Ne? Also irgendwie kam damit nichts mehr. Ich glaube auch, weil Riot insbesondere, ich glaube an Motivation hat es Sean Garris jetzt nicht gefehlt, aber ich glaube, da hat Riot auch einmal so gesagt, so, Digga, halt jetzt mal die Füße still, ja, wir gucken jetzt mal hier, was los ist und was wir rausfinden können, aber halt erstmal die Schnauze bitte. Das ist jetzt auch nur Gemutmaß, ja, keine Ahnung, vielleicht liege ich damit jetzt auch komplett falsch. So sieht von außen mit den Informationen, die wir haben, die Situation aus, muss man sagen. Ja, also ich habe jetzt ja auch gerade keinen Aluhut auf, denn Sean Garris hatte wirklich angekündigt, also es wirkte auch so, als hätte er die nächsten Videos schon produziert, ja, aber er hat sie noch nie veröffentlicht. Naja, dieser Skandal ist passiert, wie tief er gegangen ist, weiß man jetzt nicht und eine Aufklärung ist man eigentlich noch schuldig, ne? Also jetzt, wo wir uns gerade hier, das stand ja nicht auf meinem Zettel, aber eigentlich, wenn man jetzt mal so drüber redet, merkt man eigentlich, vielleicht müsste man da noch mal eine Nachfrage stellen.
Ja.
Vielleicht noch mal kurz nachhaken. Naja, gut. Erstmal rein wieder ins Karussell. Som retired, ja. Som, langjähriger Spieler, ja, hat 10 Jahre gespielt. Erst in Counter-Strike, dann in Valorant. Langjährig bei NRG. Jetzt hat er seinen Titel bekommen, endlich mit Champs. Und ehrlich gesagt, also wäre es schön blöd gewesen, wenn er jetzt nicht einfach seine Karriere beendet, oder? Also ein perfekter Zeitpunkt. Er hat gekämpft, er war immer dabei, hat jetzt den krönenden Abschluss gefunden nach einer langen Karriere, ist ein super erfolgreicher Content-Creator, sehr unterhaltsamer, sehr freundlicher Typ, hat ständig 10k Viewer auf seinem Twitch-Stream, ja. Also perfekt, oder? Also eine perfekte Karriere, die jetzt hier mit Champs noch gekrönt wurde. Da kann man wirklich nur Som gratulieren zu dieser Karriere, die hier jetzt einen Abschluss gefunden hat.
Ja, und er sagt auch, ganz im Gegensatz zu anderen Leuten, die retiren, das ist nicht für immer. Er wird wiederkommen, er wird wieder professionell spielen, er braucht jetzt aber erstmal eine Pause. Und das finde ich so krass. Normal sagen alle Leute, ja, ich retire jetzt und ich komme nie wieder und dann sind sie in anderthalb Jahren wieder da. Tense. Er sagt jetzt, er kommt wieder und es wird mich nicht wundern, wenn er nicht wiederkommt. Also ja, das finde ich eigentlich verstehen. So den besseren Weg für so eine Pause.
Ja, würde ich auch sagen. Kann auch gut sein, ne? Ich meine, wenn er wirklich so doll noch Bock hat, nach 10 Jahren, ach, ich weiß es nicht. Es gibt so viele Leute, die dann sagen, okay, Content Creator ist halt viel entspannter, weil du nicht 10 Stunden am Tag scrimmen musst, so, ne? Mhm. Deswegen kann ich mir jetzt auch vorstellen, dass er einfach wegbleibt. Und das wäre auch absolut okay. Ich meine, der Typ, was hat er nicht alles schon gerissen und so, ne? Es ist wirklich unglaublich. Und hat jetzt hier auch wirklich zumindest eine lange Pause verdient. Insbesondere jetzt gerade noch mit dem Weltmeistertitel gekrönt, ja. Und auch, wie gesagt, sehr sympathischer Typ. Und dann als Belohnung in die Valorant Solo-Queue. Ja, das ist doch eine tolle Belohnung. Na gut, auch bei Sentinels wird umgebaut. Da ist Bang auf jeden Fall schon raus. Und dann, jetzt beginnen so ein bisschen die Gerüchte in der Americas-Region. Second zu MIBA. Was? Also, das ist wirklich höchst unbestätigt. Der Vertrag läuft auf jeden Fall aus bei Sentinels. Genauso wie von John QT auch. Da hat man noch nichts gehört zu einer möglichen Vertragsverlängerung. Ist das also sehr spannend für die Sentinels-Fans gerade. Ich glaube, Second wäre ein sehr, sehr großer Verlust. Es kursieren Gerüchte oder es ist bestätigt, dass Aspas und Zecken gesagt haben, dass sie gerne mal zusammen spielen würden. Okay, alles klar. Ich will auch gerne mal zusammen mit Aspas spielen. Da ist das jetzt hier schon die Bestätigung, dass ich dann bei MLBA bin? Wahrscheinlich nicht. Aber das ist bei Zecken dann wahrscheinlicher. Beide aber auf der gleichen Rolle zu finden, ne, sind ja so die Hauptdualists. Vielleicht wechselt Zecken jetzt die Rolle bei MLBA. Naja, das ist sehr unbestätigt. Das fleucht gerade so rum. Auch haben wir einen Bericht gefunden zu Kiko von Team Liquid und der soll angeblich laut Sheep Esports soll der zu Energy gehen und jetzt das neue Energy-Roster da mitformen. Wir haben gerade gehört, dass Somda ja rausgegangen ist, aber es ist ja wieder so ein Artikel Sources Doppelpunkt. Ja, nochmal als Hinweis, also nur Sources zu schreiben reicht nicht. Ja, wenn ihr in eurer Abschlussarbeit irgendwas sagt und dahinter Quelle schreibt, heißt es nicht, dass es bestätigt ist. Ja, man muss die Quelle schon angeben und dann muss es bestätigt sein. Trick. Ja, wirklich. Hat mich fast wieder erwischt hier. Also ja. noch ist hier gar nichts bestätigt. Aber ja, das werden wir natürlich dann in den nächsten Wochen gerne nachreichen. Dann noch aus der Pacific-Region berichten wir eigentlich nicht so viel. Da dreht sich auch wirklich sehr, sehr viel Roster-Karussell. Genji formiert sich auch komplett neu. Naja, die Hauptnachricht, die wir hier haben, ist Mindfreak ist nicht mehr bei Paper Rex. Das ist ja, weil hat er lange gespielt, dann als Assistant Coach unterwegs. Jetzt gehen sie aber in Zukunft getrennte Wege. So. Das erstmal zum Roster-Karussell. Da wird wirklich noch viel, viel kommen. In der nächsten Zeit dürfen wir gespannt sein, wie sich die neuen Teams formieren werden. So, jetzt aber zur Off-Season, beziehungsweise zur On-Season, müsste man eigentlich fast sagen. Denn Stage 3 Game Changers ist im vollen Gange. Die Playoffs wurden da seit letzter Woche gespielt. Es gab jetzt 6 Tage Pause zwischendurch. Wir wussten schon im Upper Semifinals Twisted Minds gegen Giant X. Das hatte Twisted Minds Orchid 2-1 gewonnen und G2 Gozen hat Carmine Corp 2-1 besiegt. Damit die Lower Round Giant X gegen Carmine Corp. Das gewinnt Giant X. Giant X jetzt auch qualifiziert für Champs durch die Circuit Points. Und wir wissen auch schon, dass Carmine Corp auch schon qualifiziert ist für Champs durch Circuit Points. Insgesamt qualifizieren sich aus der EMEA-Region 3 Teams. 1 wird noch entschieden und das ist entweder G2 Gozen, die im Upper Final jetzt auch gegen den anderen Kontrahent oder gegen die anderen Kontrahentinnen für den 3. Slot gespielt haben. Twisted Mind Orchids haben jetzt 2-1 gewonnen. Damit jetzt im Lower Final Twisted Mind Orchids gegen Giant X. Das Ganze wird gespielt um 17 Uhr heute am Freitag, ja, da unbedingt einschalten. Und dann am 2. November, also verspätet, das ist Sonntag in einer Woche, da haben wir auch noch eine Folge dazwischen, kommt dann das große Finale. Und das große Finale, das ist so geil, wenn das Lower Final jetzt Twisted Mind Orchids gewinnt, ja, dann ist es das Grand Final um den 3. Slot für Champs. Mega geil. Endlich geht dieses Final mal um was, ja. G2 Gozen ist schon uneinholbar mit den Circuit Points vorne vor Twisted Mind Orchids. Aber es gibt natürlich noch ein Team, was sich direkt qualifiziert, wenn sie hier Stage 3 gewinnen. Und das könnte Twisted Mind Orchids sein. Und dann qualifiziert sich G2 Gozen nicht. Also das ist sehr, sehr spannend. Damit es passiert, muss heute aber erstmal Twisted Mind Orchids gewinnen. Ansonsten qualifiziert sich auch einfach G2 Gozen für Champs. Sehr, sehr spannend. Also hier das Finale für den letzten Slot um Game Changers Champs.
Ja, und Twisted Mind hat ja schon mal gegen Giant X gewonnen in den Upper Semifinals. Und ich habe gestern das Game Twisted Mind gegen G2 Gozen geguckt. Mega geiles Spiel, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und beide Teams im Bootcamp, beide Teams mega gehypt. Und bei Twisted Mind finde ich so geil, die haben überhaupt nicht damit gerechnet, hier in den Playoffs, in der Knockout-Round zu stehen. Haben auch nicht gerechnet, irgendwie Maps gegen G2 Gosen zu holen, sind irgendwie von ihrem eigenen Erfolg gerade so ein bisschen überrascht. Und ich würde ihnen das so gönnen, wenn die dich jetzt hier qualifizieren, auch wenn G2 es dann nicht schaffen würde.
Ja.
Irgendwie, ich bin so ein bisschen Twisted Minds-Fan gerade.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, das macht Spaß. Also so Lean, ne? Lean auf
G2
Duelist
Listen, ja.
Insane erinnert so ein bisschen an Mary, an die alte
Ja.
G2 Mary. Und ja, sehr, sehr sehenswert. Heute 17 Uhr, Leute. Da gibt es dann die Entscheidung im Lower Final. Wir drücken Twisted Minds die Daumen da. So. Dann Emea Ascension, das ist ja hier so ein bisschen die Überlappung mit dem Dach E-Sports. Da wird Tatschinski auch noch ausführlich drüber berichten. Vielleicht belassen wir es dann auch einfach mal dabei. Ja, wenn Tatschinski jetzt
Nur
sowieso
eine
gleich davon
Frage.
berichtet. Nur eine Frage. Wann spielt
Wann spielt
Fokus?
Fokus? Ja, das war meine Frage.
Und damit gehen wir ab zum Dach E-Sports.
Dach E-Sports. Wer holt sich die Valorant-Krone im deutschsprachigen Raum? Von
Hey Leute, Hetschinski wieder hier mit den Dach-News hier beim Neue Deutsche Valorant Podcast. Und wir haben einige Themen, über die wir diese Woche sprechen müssen. Deswegen legen wir direkt los. Die wichtigste und auch größte News, mit der fange ich einfach mal an. Fokus ist bei Ascension leider rausgeflogen gegen BBL Pacific. Eigentlich gegen beide Teams. BBL Pacific und Mandatory ist man ein bisschen zu spät ins Spiel reingekommen. Gerade gegen Mandatory wäre ein Map-Sieg noch drin gewesen. BBL Pacific war dann auch einfach individuell ein bisschen stärker als wir. Und dementsprechend war das zweimal 0 zu 2 und Fokus ist raus. Aus Dachsicht muss man sagen, haben sich Samet und Alorant aber eigentlich richtig gut präsentiert. Hat mir eigentlich richtig gut gefallen, was die beiden da abgeliefert haben. Ich war ein bisschen, wenn ich das sagen darf, enttäuscht von Mystic, der eigentlich so viel Erfahrung mitbringt in dieses Team. Da waren einige Fehlentscheidungen in meinen Augen dabei, die vermeidbar gewesen wären, die ich von einem Spieler seines Kalibers dann eigentlich nicht erwarte. Aber die Vorzeichen zu diesem Ascension-Turnier waren halt nicht geil und Fokus hat das Beste draus gemacht, finde ich, auch wenn es am Ende eben das direkte Ausscheiden war. Schade, schade, schade. Also damit haben wir natürlich auch weiterhin kein Dachteam, keine Dachorga in der VCT EMEA, die wir dann anfeuern könnten. Das tut immer ein bisschen weh, aber anscheinend sind wir noch nicht so weit. Dann wurde gleichzeitig auch die Project V Pro Series abgeschlossen. Da hatten wir Kaltstart gegen RR im Grand Final. Und da wurde auch fett gebantert. Also Matrix hat am Anfang gesagt, ja, eigentlich hätte es Bodax Gaming mehr verdient gehabt, ins Grand Final zu kommen. Da gab es nochmal einen kleinen Seitenhieb gegen Kaltstart, die ja eigentlich auch ein sehr, sehr geiles Jahr bisher haben. Und die der muss, und am Ende ist es halt ein 3-0 für RR geworden. Da hat das Team rund um Lucker gewonnen. Da ist natürlich auch unglaublich viel Challengers-Erfahrung drin. Das hat man von diesem Lineup auch irgendwo erwartet. Aber es war, denke ich, bei weitem nicht so sauber, wie sie sich das auch selbst vorgestellt haben. Am Ende gab es dann von Bucher noch, ich würde es Feedback nennen. Es war Kritik, aber sehr gut vorgebracht. Hat gesagt, das hat sich richtig geil angefühlt, diese Season in der Pro Series zu spielen. Und die kommen ja eben alle aus den Challengers, aus dieser höheren Liga, wo es um mehr geht. Und das hat sie, hat für die hat sich das sogar ein bisschen besser angefühlt, einfach weil die viel spielen konnten mit Premier, mit dem Best of Three im Pro Series Spieltag und dazu noch das Weekly jeden Mittwoch in der Pro Series. Das ist dann Best of One. Aber es gab einfach so viel zu spielen und irgendwie hat alles auch in die gleiche Richtung geführt, dass das sehr viel Spaß gemacht hat und das darf man, denke ich, auch als Kritik in Richtung Challengers, vielleicht auch in Richtung Riot sehen, dass man vielleicht auch den Challengers mal sowas wie ein Challengers Weekly anbietet. Vielleicht mixt man das mal mit den guten Project V-Teams in der Pro Series, dass man das eben regelmäßiger hat. Ich denke, das würde der Szene insgesamt auch ganz gut tun, wenn man diesen Vergleich etwas häufiger hat aus Tier 3 gegen Tier 2. Aber ich fand es auf jeden Fall eine super Kritik, die Bucher da angesprochen hat, die bei der Liga auch angekommen ist, ne? Also ich rede da natürlich ja auch mit meinen Chefs drüber. Ich bin ja bei der Liga angestellt. Deswegen wollte ich einfach an der Stelle auch mal Danke Bucher sagen für diese sehr, sehr guten, gut gewählten Worte in meinen Augen am Ende im Interview noch. Und das war es auch noch nicht mit den Ligen, Leute. Denn die Dach Unity Liga läuft ja schon seit einiger Zeit und da sind die Playoffs auch gestartet. Ich werde euch jetzt hier keinen Komplettabriss geben, was in den Playoffs alles passiert ist. Aber heute Abend und morgen Abend sind die ganz, ganz wichtigen Matches. Denn Das Grand Final wird ja am 15. November im Last in Linz, Österreich ausgespielt und die Halbfinalpartien stehen jetzt an. Das heißt, wer heute Abend gewinnt und wer morgen Abend gewinnt, der spielt auf diesem Offline-Finale in Linz. Und heute Abend haben wir da Glacial Guardians gegen Alternatics Evo. Da freue ich mich persönlich, würde ich mich persönlich für beide wirklich freuen. Die Glacial Guardians sind eine der wenigen Orgas, die vor ein paar Monaten auf mich zugekommen ist und gefragt hat, was man alles ja auch aus Orga-Sicht eben besser machen könnte, meiner Meinung nach. Und da habe ich ein längeres Gespräch mit denen geführt. Und was die dann auf die Beine gestellt haben, war einfach klasse. Also da kam dann, die haben jetzt Shido als Caster immer am Start gehabt. Die Spieler haben ihre Player-Camps angehabt, obwohl die das im Premier gemacht haben. Das war einfach geil. Also ganz ehrlich, dafür, dass die oft nur Premier gespielt haben und dann Project V jetzt wieder losging, die haben eigentlich fast immer ihre Player-Camps an, die ich weiß nicht, inwiefern sie jetzt Content darum machen, aber die haben sich auch mal Gedanken gemacht, was sie machen können, damit es einfach besser aussieht, damit die sich besser darstellen können. Und deswegen würde ich mich halt freuen, wenn die auch mal so ein Offline-Finale erreichen, auch wenn es jetzt vielleicht nur Dach Unity Offseason ist. Es ist ein geiles Projekt, den Leuten macht Spaß und dementsprechend finde ich, ist das eine, wer das für Glacial Guardians verdient, Alternatics Evo, da sind auch ein paar Leute dabei, die definitiv auf Challengers-Niveau ihre Chance bekommen sollten oder schon hatten. Und wenn die jetzt auch in der Offseason natürlich nochmal ein Offline-Event erreichen würden, dann ist das auch nochmal fett Erfahrung für die. Morgen Abend ist es dann Danger XYZ gegen TOG. Auch ein ja, sehr interessantes Match, da bin ich persönlich jetzt nicht so tief drin in der Lore von den beiden Teams. Danger XYZ, ich glaube, da kenne ich gar keinen. Das wäre natürlich auch so eine kleine Cinderella-Story, wenn die das schaffen würden. Aber auch TOG macht als Orga selbst immer einen guten Eindruck. Gerade in League of Legends aktuell. Schade, dass sie aus den Challengers-Dach ausgestiegen sind. Dann gibt es Details zur Champions-Qualifikation in 2026. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Riot hat da ja angekündigt, dass es die Möglichkeit geben wird, für Challengers-Teams sich direkt für die Valorant Champions zu qualifizieren. Und dazu gibt es noch ein bisschen mehr Kontext. Denn 2026 ist ein Umbaujahr in der VCT und den Challengers für Riot. In welche Richtung das allerdings umgebaut wird für 2027, das weiß man noch nicht. Dementsprechend interessant ist natürlich, was passiert jetzt in 2026. Da wird es nämlich keinen dauerhaften Aufstieg in die VCT mehr und in alle anderen VCTs auch nicht geben. Da wird sich Riot dann eben überlegt, okay, damit die Challengers-Teams auch ein gutes Ziel haben und nicht für gar nichts kämpfen in der zweiten Liga, sollten sie die Chance bekommen, an den Champions teilzunehmen. Ich finde, es ist ein guter Kompromiss, der nichts daran ändert, wie schwer es ist, dieses Ziel Richtung Tier 1 zu erreichen. Na, also das ändert gar nichts. Das ist, anstatt eine kleine Chance zu haben, in die VCT mehr aufzusteigen, hat man jetzt eben eine kleine Chance, an der Valorant-Weltmeisterschaft teilzunehmen. That's it. So, und jetzt wissen wir auch, wie dieser Weg dorthin aussehen wird. Und ich finde es erstmal sehr gut, dass Riot uns das jetzt schon sogar vor November bereits sagt, wie das Ganze aussehen wird und wie viele Teams sich da eben qualifizieren können. Und zwar wird das folgendermaßen aussehen. Die Challengers-Teams in EMEA werden weiterhin ihre Challenger-Ligen spielen. Die Top 2 kommen dann wieder in diese Challengers-EMEA-Turniere und dann sammeln die wieder Punkte. Und dieses Jahr war es ja so, dass sich 8 Teams nach Punkten für Ascension qualifiziert haben. Nächstes Jahr können sich dann 4 Teams nach Punkten qualifizieren, aber eben nicht für Ascension, sondern für die Stage 2 Playoffs der VCT EMEA, also die finalen Playoffs unserer regionalen VCT-Liga. Und wenn man dort dann eben richtig gut ist, dann kann man sich auch von dort für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Das ist halt auch wieder super schwer, absolute Cinderella-Story, wenn das klappt, keine Frage, weil aktuell musst du dich ja in Ascension, wenn überhaupt, in EMEA war es jetzt zum Beispiel nicht der Fall, gegen die schwächsten Teams der VCT EMEA durchsetzen. Möchtest du aber natürlich die Valorant-Weltmeisterschaft erreichen, dann musst du dich nächstes Jahr gegen die besten Teams der VCT EMEA durchsetzen, um diese Weltmeisterschaft zu erreichen. Aber dass das Challenger-Teams auch im ersten Jahr der VCT schaffen können, das hat man zum Beispiel gesehen in diesem Jahr, wo ja auch einige Teams, vor allem aus China, aus den Challenger-Ligen direkt die Weltmeisterschaft erreicht haben und da echt nicht schlecht gespielt haben. Gleiches gilt ja übrigens auch für G2 Esports, obwohl das natürlich deren zweites Jahr auf VCT, auf Tier 1-Niveau war. Richtig coole Sache dabei, die Teams bekommen außerdem, wenn sie sich dann eben für diese Stage 2 Playoffs qualifizieren, nicht für die Weltmeisterschaft, für die Stage 2 Playoffs, ein Stipendium von Riot in Höhe von $75,000, damit sie eben auch auf, sage ich mal, gleichem Level competen können, damit sie sich auch für längere Zeit in Berlin einquartieren können, wo ja die Spiele der VCT im Jahr stattfinden. Das habe ich jetzt in die Dachnews noch mit reingenommen, einfach weil ich denke, dass das für die Dachregion dann eben auch interessant ist. Also eigentlich das gleiche System, wie ihr es aus diesem Jahr kennt, Challengers EMEA, nur diesmal nicht Into Ascension, sondern Into VCT EMEA Playoffs. Was ja auch ganz cool ist, weil die dann ja auch direkt auf der Bühne in der Riot Games Arena spielen werden. Und nicht in den High Performance Prac Rooms, wie jetzt bei Ascension. Die Sissy State Punks, wir kommen zu ein paar Wechseln, Leute, die haben ihr komplettes Team rausgeschmissen, bis auf Razune, hatten das ja groß angekündigt. Ich dachte, das würde auch ein bisschen durch die Decke gehen bei denen, aber irgendwie ging da gar nichts. Die haben, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt ein Match gewonnen haben in dieser Pro Series Season, aber da war kompletter Wurm drin, da hat gar nichts geklappt. Und deswegen wollen sie jetzt ein neues Team aufbauen. Das machen sie rund um Razune, der ist ja Österreicher. Und ich könnte mir vorstellen, es hat er schon so ein bisschen geschrieben, dass es da in Zukunft auch mehr so einen österreichischen Chor geben könnte. Würde auf jeden Fall zur Identität des Sissy State Punks sehr gut passen und würde ich auch schon feiern, wenn wir mal so ein Team haben, das vielleicht komplett aus österreichischen Spielern besteht. Dann hat TOG Kitsune auch das komplette Roster erstmal rausgehauen. Da warten wir aktuell aber noch auf ein Statement, wieso, weshalb, warum und wie es da weitergehen wird. Und dann die größte News, was die Wechsel angeht für diese Woche, ist ein Wechsel bei CGN, beziehungsweise ein Spieler, der rausgeht. Und zwar wurde gestern Davi offiziell nach 2 Jahren, 2 Titeln und 2 Vizemeisterschaften verabschiedet. Damit geht aktuell einer der Besten von CGN. Da hat der Umbau also gerade begonnen und ich vermute, dass ich die nächste Woche dann auch deutlich mehr Wechsel für euch, was die Challengers angeht, parat haben werde. Und zu guter Letzt noch der Hinweis für euch, nicht nur heute Abend Dark Unity einschalten, ATX Evo gegen Glacial Guardians und morgen Abend natürlich auch Danger XYZ gegen TOG. Valo Dach News gibt's natürlich auch noch, wir machen auch weiterhin Videos, auch sehr, sehr geil. Dementsprechend schaut auch da weiter vorbei, auf allen gängigen Kanälen einfach @Valo Dach News suchen, alles zusammengeschrieben. In diesem Sinne, Leute, sage ich Dankeschön, dass ihr mir zugehört habt und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Tipps für Tryhards.
Try this. Oh my God. Nice. Tipps. Wow. Für
Tryhards. Insane. Tryhards. Nice. Wow. Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um einen Wallbang. Ein Wallbang.
Ein Ballwang.
Auf Corrode am Anfang der Runde zur B-Side hin. Könnt ihr euch ein schönes Line-Up suchen, so an der Wall in der Nähe der Barriere und dann die Angreifer, während sie sich da positioniert haben, direkt runtersprayen mit einer Odin oder auch mit einer Guardian einfach mal durchjubeln und damit vielleicht dann einen Kill holen oder zumindest doch nervigen Chip-Damage verursachen. Sehr, sehr stark und ist free, das einfach mal am Anfang der Runde zu machen. Schaut es euch mal an im Video, wie es genau aussieht.
Nice.
So, liebe Leute, das war's diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Wir sind weiterhin gespannt auf eure Eindrücke zu der neuen Meta, in Anführungszeichen. Ansonsten schaltet unbedingt ein bei den Off-On-Turnieren. On-Season-Turniere, wollte ich sagen.
Okay.
Okay, geil. Die Links in den Shownotes für Ascension und Game Changers EMEA Stage 3. Schaut da unbedingt rein. Ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
Macht's gut. Tschüss.